So, liebe Freunde des Coffee and Chainrings Podcasts, herzlich willkommen. Wir begeben uns auf eine Reise gen Süden. Ein neues Event für die Coffee and Chainrings Crew wirft ihre Schatten voraus. Ich habe drei Gäste eingeladen. Ich habe die Nicole dabei. Herzlich willkommen, Nicole.
Hallo.
Ich habe den Tim dabei.
Hallo.
Eine Stimme, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Und den Marc natürlich. Ohne Nicole gibt es keinen Marc.
Absolut. Guten Tag.
Und ich bin natürlich der T-Racer. Ich darf die Geschichte heute so ein bisschen moderieren hier. Und ja, wir unterhalten uns über den Wörthersee-Gravel. Der wird stattfinden am 6.4.25. Ich weiß jetzt gar nicht, ihr drei wisst es besser. Ist es die zweite Veranstaltung oder gab es schon mehrere in den letzten Jahren?
Das ist tatsächlich die zweite Veranstaltung meines Wissens nach. Die wird ausgerichtet von dem guten Johnny Hocherland. Viele Leute erinnern sich an die Tour de France, in der er sich in den Stacheldraht verabschiedete und ordentlich verletzt und zerfetzt die Tour de France verlassen musste vor, ach, ist wahrscheinlich schon 10 Jahre her. Den guten Mann hat es an den Wörthersee verschlagen und den hat es dazu getrieben, dort ein Gravel-Rennen auszurichten. Das hat er im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht.
Genau. Ihr drei seid angemeldet, habt euch entschieden, diese relativ neue Veranstaltung zu besuchen und mal zu testen, wie das da ist. Und ja, das heutige Kaffeekränzchen soll das thematisch auffassen. Und wir schauen mal, wie ihr derzeit so vorbereitet seid. Es sind jetzt noch ein paar Wochen Zeit, aber der Winter war lang und es hat einige Hürden gegeben, die ihr in dem Fall zu überspringen hattet. Und schauen wir mal, was ihr zu erzählen habt. Ich habe im Blog gelesen, Tim, dass du ganz gut im Training stehst derzeit. Jetzt ist der Ton weg. Das macht nichts.
Zum Glück kann der Marc alles schneiden.
Ja, genau.
Ich hatte mich tatsächlich, obwohl das kann sogar in den Podcast rein, weil es ist absolut befindlichkeitsorientierte Berichterstattung. Ich hatte mich auf höfliche Art und Weise gemutet, um parallel eine kleine Recherche noch anzustellen. Und jetzt, wie man kennt es aus seinen Teams-Meetings im beruflichen Alltag vielleicht, einfach die Entmute-Taste nicht mehr gefunden bei meinen ganzen Fenstern, die ich hier auf hatte an meiner Peripherie.
Ja, das deutet auch darauf hin, dass du nicht nur im Radsport ein Hobbyathlet bist, so wie wir, sondern auch im Podcasten offensichtlich. Du bist zwar quasi früher recht professionell auch podcastmäßig unterwegs gewesen, aber jetzt seit 2-3 Jahren ist es ja das erste Mal wieder. Und da kann natürlich so ein kleiner Fauxpas vorkommen. Ist überhaupt kein Problem.
Ich habe einfach zu viele Fenster auf. Aber es freut mich ja total, dass du den Blogbeitrag schon gelesen hast, obwohl er ja zum Aufnahmezeitpunkt erst seit, ich glaube, 30 Stunden online ist. Und dann hast du da vernommen wahrscheinlich, dass meine Form gar nicht so ganz schlecht ist. Du hattest zwar anmoderiert über Hindernisse, aber die hatte ich jenseits von der Arbeitsbelastung relativ wenig in dieser Vorbereitung. Ich bin nach langen Jahren des Selbsttrainings, nachdem wir uns ja seinerzeit auch als Verein, die Zusammenarbeit mit dem Thorsten Weber und eingestellt hatten, nach langen Jahren wieder in ein strukturiertes Training mit einem Trainer eingestiegen, mit dem Basti von, wie heißt denn der Laden jetzt?
Diamonds.
Und weil ich mir das glorreiche Ziel gesetzt hatte mit dem Marc zusammen, das auch nochmal als kleinen Hintergrund, im Oktober in, da müssen wir später noch drauf eingehen, im Oktober in Nizza in der Sonne eine Gravel-WM zu fahren. ich bin ja jemand, der auch gerne kontrolliert werden will und der auch gerne liefern will und von jemandem hören will, dass es gut oder schlecht gemacht hat. Und das hat geholfen und jetzt bin ich ganz gut in Form wieder. Mit Trainerunterstützung.
Jetzt hast du mir in den vielen Sätzen, die du gerade erzählt hast, so viele Ansatzpunkte gegeben. Ich muss nachhaken, bevor wir tatsächlich ins Thema einsteigen. Mit Hürden meine ich, es sind ja nicht immer gesundheitliche Hürden, die zu überwinden sind, sondern ich hatte bei dir eher so das Gefühl in der Vergangenheit, dass es motivatorische Schwierigkeiten gab.
Ah ja, das ist natürlich die ganze Geschichte, jetzt wieder in Form zu kommen. Motivatorische Schwierigkeiten gab es eigentlich nie. Das Problem war einfach, dass ich von meiner letzten Corona-Erkrankung eigentlich ein ordentliches Syndrom mitgenommen hatte, 1,5 Jahre nicht mehr leisten konnte, was auch immer leisten heißt. Ich fühlte mich einfach immer scheiße. Es gab sehr gute Tage, es gab aber viel mehr sehr schlechte Tage. Und das schlägt natürlich dann im Endeffekt auch auf die Motivation, wenn man machen kann, was man will und nicht, nicht man selber ist. Und ich habe mich einfach auch schlecht gefühlt dabei. Zusätzlich kam eine berufliche Umorientierung, aber das hatte ich eigentlich soweit ganz gut im Griff. Aber der Körper wollte halt nicht so. Und das hat echt über ein Jahr gedauert, bis ich wieder soweit fit war. Und um das zu feiern, wollten wir in diesem Oktober nach Nizza fahren, der Marco und ich.
So, und das ist der zweite Ansatzpunkt, wo ich einhake. Es ist jetzt aber auch ganz gefährliches Halbwissen, auf das ich mich wieder begebe, aber dafür ist unser Podcast ja auch bekannt und vielleicht auch beliebt, das weiß ich nicht so genau. Die Gravel-WM, ist die in Nizza, war die nicht irgendwie nach Afrika verlegt worden oder verwechsel ich da was?
Also nach Afrika verlegt, da weiß ich noch gar nichts von. Ich weiß allerdings, dass dass Nizza die Ausrichtung nicht stemmen kann und dass sie auf gar keinen Fall in Nizza stattfinden wird.
Genau, oder sowas, genau.
Und ob die in Afrika stattfindet, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe das Thema erstmal nicht weiter bearbeitet, sondern mich fokussiert auf die anstehende Herausforderung, die jetzt natürlich ein bisschen den Hintergrund ihrer Motivation verloren hat. Aber ja, das ist, glaube ich, nochmal ein zweites Thema. In Sachen Hindernissen bin ich, glaube ich, weniger der Ansprechpartner als meine Kumpanen, Leidensgenossen, hätte ich fast gesagt, für die Jagd nach dem Gralf, so wie ich das verstehe.
Der Gralf. Das muss man an dieser Stelle nicht verstehen. Ich habe auch gerade versucht, mich einzulesen, was der Gralf ist. Also das ist irgendeine Figur, die am Wörthersee ihr Unwesen. Ja, Nicole, du kommst sofort zu Wort, denn ich wollte jetzt sowieso zu dir schwenken, denn wenn der Tim sagt, er hätte gar keine Hürden zu überwinden gehabt. Das ist bei dir auf jeden Fall anders gewesen. Man kann es auch im Blog nachlesen. Du hast fleißig über den Winter berichtet, wie es dir geht. Und da ist so einiges bei dir passiert. Und leider hat auch einiges im Argen gelegen. Nun scheint es aber so, dass du die alte Spur wiedergefunden hast und dass die Gesundheit mitspielt. Erzähl mal.
Die alte Spur, schauen wir mal. Im Moment sieht es wirklich sehr gut aus. Ich bin wieder im Training. Ich hatte vor anderthalb Jahren das Pech, dass ich so eine Herzrhythmusstörung entwickelt hatte und keiner so recht wusste, woher kommt es. War es Corona? Was war es? Irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, da fragt man sich, ob die Psyche das Problem ist. Stellte sich im Endeffekt raus, dass mein Vagusnerv das Problem war und der mächtig einen mitbekommen hatte, was mich dann auch damals die BTA hat nicht fahren lassen, also im letzten Jahr, ja genau. Dann war das so weit im Griff. Dann hatte ich leider bei einem total tollen Teamtraining beim Tim zu Hause einen kleinen Unfall und hatte mir eine Rippe angebrochen. Und zwei Wochen danach hatten wir einen Wohnmobilunfall, Marc und ich. Und das hat mich dann auch nochmal ziemlich aus der Bahn geschmissen, weil ich dann zwei Bandscheibenvorfälle hatte und noch diverse andere Dinge. Sodass mein Training irgendwie die letzten anderthalb Jahre mehr up war. Also mehr down als up war, so up and downs hat man immer, aber das war eigentlich nur down. Und dann habe ich mich da so seit November, Dezember zurückgekämpft und im Moment sieht es ziemlich gut aus, weswegen ich dann auch am 16.02. eigentlich letztendlich für den Gralf angemeldet habe. Also ich habe dann gedacht, nur begleiten, das ist ja irgendwie nicht mein Ding. Ich stehe ja dann immer da in der Startlinie und weine und bin immer ganz traurig, wenn alle anderen wegfahren. Deswegen habe ich beschlossen, ich mache das auch. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Geschichten und Witze und so einen Hang zu Kindergärten habe und von daher mich allein schon die Geschichte sehr geflecht hat. Denn es heißt, dass ein freches Männlein dort im Wald lebt und sein Unwesen treibt. Und Catch Gralf ist halt entstanden, so heißt es so ein bisschen, damit man eben durch den Wald jagt und dieses Männlein finden kann. Das ist so die Story, die man um das Wörthersee-Gralf-Race etabliert hat. Eigentlich ist die Geschichte aber wirklich so gedacht, dass es ein Wörthersee-Mandel-Gralf gab, nach einer Sage zufolge. Und dieser Gralf hat damals eine ganze Stadt verschwinden lassen, weil die Menschen sich nicht an die kirchlichen Vorgaben gehalten haben.
Ja, erinnert so ein bisschen auch an den Rattenfänger von Hameln. Ich hoffe, ihr werdet weder dem Greif noch dem Rattenfänger begegnen auf eurem Weg da durch die Gravelpisten rund um den Wörthersee. Und Marc, du bist der Dritte im Bunde, der dort teilnehmen möchte. Und wir beide, wir haben noch ein kleines Hühnchen miteinander zu rupfen. Nicht ich persönlich, aber die Gruppe, in der du dich befindest. Da muss irgendwas also bei dir auch im Argen gelegen haben, jetzt über den Winter, denn deine Winterpokalpunkte sind unterirdisch. mein Lieber.
Das kann durchaus, also da habe ich Nachholbedarf. Ja, hast du recht.
Also,
ich muss meine Aktivitäten, glaube ich, mal hochladen.
Du hast jetzt hier die Möglichkeit, ganz intim,
Farbe
unter,
zu bekennen.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Hürden zu benennen, die dich bislang davon abgehalten haben, vernünftig über den Winter zu trainieren und dementsprechend Pokalpunkte hochzuladen.
Also die letzten 3 Wochen, 4 Wochen, das kann durchaus daran liegen, dass ich einfach nicht hochgeladen habe, meine Aktivitäten, weil ich bin ja aktiv, aber hat auch eine ernste Komponente irgendwo. Ich habe tatsächlich nicht so viel trainiert wie beispielsweise letztes Jahr. Hing auch schlicht und ergreifend mit dem Unfall zusammen. Das ist passiert Mitte Oktober und ich sag mal so bis Anfang Mitte Dezember habe ich so gut wie gar nichts gemacht, nichts machen können. Und ich glaube, ich hatte es in einem der letzten Podcasts auch schon mal erzählt. Ich bin ja auch andersrum eingestiegen diesmal. Ich habe VO2 Max Training gemacht, ausschließlich. Und da blieben die langen Einheiten, die blieben mir außen vor. Also das spielt da natürlich auch mit rein. Ne? Also wenn du 3-4 Mal die Woche 1,5 Stunden machst, ist das was anderes, als wenn du am Wochenende dann auch 3 und 4 Stunden fährst, 2-mal. Deswegen ist der Umfang auch etwas geringer, möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber mittlerweile bin ich ja auch wieder voll dabei. Da hatte vor 2-3 Wochen auch mit dem Tim über strukturiertes Training gesprochen. Den Basti kennen wir ja alle im Prinzip schon ziemlich lange und Tims Erfahrungen hatten mir halt, hatten mich nochmal bestärkt, dann doch auch auf Basti zuzugehen. Und seit 3 Wochen trainiere ich jetzt auch zusammen mit Basti. Und hatte diese Woche, haben wir auch den ersten Leistungstest mal gefahren, den wertet er jetzt noch aus. Muss man mal sehen, was dabei rumkommt. Und ja, das hat schon Qualität, was man bei ihm so machen darf.
Ja, hört sich gut an. Ihr seid also alle drei auf dem richtigen Wege in Richtung Wörthersee. Da gibt es ja verschiedene Streckenlängen. Was peilt ihr denn da an? Ich kann es mir nicht ableiten, aber die Höchststrafe müsste ja eigentlich schon sein, wenn man so weit anreist, oder? Wie sieht's aus?
Ja, aber das ist ja, um das mal ein bisschen herzuleiten, diese ganze Geschichte, wie gesagt, es kam aus der Motivation heraus, noch irgendwie ein frühes Rennen zu finden im Jahr und gleichzeitig noch hinten raus im Jahr noch ein schönes weiteres Rennen zu haben. Und so entstand mal, ich glaube, in Daun im letzten Jahr die Schnapsidee vom letzten Gefecht am Wörthersee. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau passiert ist, dass wir uns da darauf geeinigt haben, da zu starten. Irgendjemand hatte wohl so eine Idee.
Das hat ausschließlich in deinem Kopf stattgefunden.
Ah, deswegen
das ist alles vor. In deinem Kopf gewachsen, Tim. Und ich frage mich tatsächlich häufiger schon mal, warum fahre ich... Ja, bitte.
Singend in den Armen lagen irgendwie am Abend des Vulkaneifelmarathons und das irgendwie entschieden war. Lange Rede, kurzer Sinn. Das perspektivische Ziel, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, war natürlich zu sagen, im Oktober richtig cool, wir fahren nach Nizza und in die Sonne und graveln uns da ein. Und deswegen ist natürlich auch völlig klar, dass die Qualifikation für die Gravel-WM das Ziel war, sein sollte, zu dem Zeitpunkt besprochenes Ziel war. Und das kann natürlich dann nur die Maximaldistanz sein. Das gilt zumindest für Marc und mich, weil nur auf der kann man sich qualifizieren. Ich weiß gar nicht, wie Nicole das jetzt für sich gerade ausgewählt hat. Ich habe so verstanden, dass sie sich vielleicht erstmal wieder rantesten will und nicht direkt in die Vollen langt, was vielleicht auch gar nicht so ganz unsmart wäre, es so zu handeln.
Ich glaube, das geht auch gar nicht. Die Frauen können, glaube ich, also ihr fahrt die lange Distanz, das sind
140 Kilometer.
Zwei
Runden. Die genau. Haben es ein bisschen umgestrickt, vorher waren es 3 Runden, die haben jetzt 2 Runden daraus gebastelt, da muss man auch nochmal gucken, wie das alles so aussieht, aber auf Material und Verpflegung gehen wir sicherlich gleich noch ein. Und die Frauen wäre doch dann sicherlich 1 Runde, das wären doch sicherlich die 70 Kilometer dann noch für die Quali, oder?
Wie macht ihr das denn? Es gibt auch noch eine 85er und das ist das, was bei mir so ein bisschen Verwirrung stiftet, aber Nicole, klär uns auf.
Ja, also du hast entweder die Möglichkeit, für die Qualifizierung zu fahren, dann musst du auch als Frau, wenn du unter 50 bist, die 140 Kilometer fahren und da hat Tim vollkommen recht. Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben am Anfang. Schauen wir erstmal, wie das überhaupt so geht. Abgesehen davon, wir sprechen ja auch schließlich über Gravel. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Und eigentlich fahre ich Mountainbike-Rennen. Deswegen habe ich gedacht, nee, das ist alles nicht so 100%ig clever. Und deswegen habe ich mich für Catch Gralf entschieden, oder Gralf, wie er heißt. Denn da kannst du auf der Strecke selber auch nochmal entscheiden, ob du die 70 Kilometer oder die 85 Kilometer fährst. Und das fand ich für mich halt ziemlich smart und habe gedacht, das kommt mir total entgegen, weil ich ja noch gar nicht so gut einschätzen kann, wie es bis dahin laufen wird. Ja, das ist so die Sache.
Ja, jetzt kommen wir gerade ein bisschen von der sportlichen Leistungsfähigkeit oder vom Trainingsgedanken her an das Thema heran. Jetzt sind wir schon fast in den Streckenbeschreibungen gelandet. Also du sagst, so Graveln hast du bis jetzt noch nicht gemacht, so wie ich das vernommen habe. Und auch man kann ja ein paar YouTube-Schnipsel sich angucken von den berühmten und weniger berühmten Influencern und Nicht-Influencern der Welt. Ist der Anspruch, soll sich technisch in Grenzen halten und soll auch eher, es soll sich halt eher um ein Straßenrennen mit, sagen wir mal, flämischem Anspruch handeln, anstatt um ein Geländerennen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir an der Stelle schon, da muss ich mal an den Moderator reinzwinkern, eine Materialdiskussion anfangen wollen, weil die ist für mich fast die spannendste und da haben wir auch, glaube ich, von unserer noch einiges zu erzählen.
Also ich kenne mich mit dem Terrain vor Ort überhaupt nicht aus. Ich bin in der Gegend noch nicht gewesen. Ich weiß allerdings, dass letztes Jahr, wo noch die drei Runden gefahren sind, der Sieger der Elite ist auf einem Rennrad gestartet und hat damit gewonnen. Paul Voss, der Zweite, der uns ja aus verschiedenen Podcasts und auch persönlich ganz gut bekannt ist, den haben wir ja in Down auch getroffen, ist auf einem Reifen gefahren, meine ich, mit einem Gravelrad, der aber auch eher wenig profiliert war und er hat auch selbst erzählt in seinem Podcast, dass er meine Bodenprobe genommen hat, hat es aber noch zum zweiten Platz gereicht. Jetzt ist natürlich eine Streckenveränderung stattgefunden. Jetzt ist es aber völlig unklar für mich, weil ich es nicht nachvollziehen kann, sind alte Streckenteile noch mit drin oder wie ist der Untergrund überhaupt? Deswegen natürlich, Tim und die anderen beiden, ihr werdet sicherlich mit Gravelbikes an den Start gehen.
Genau, ja, das werden wir tun. Ja. Der Marc und ich sogar mit verwandten Gravel-Bikes, nämlich mit zwei Bikes der Marke Ridley. Einmal mit dem Kenzo, wie heißt das, Marc? Dein Racer?
Fast.
Kenzo Fast und ich mit dem Kenzo Adventure. Das heißt, der Marc mit einer Reifenbreitenbegrenzung von 42?
42 Millimeter.
Und ich mit unendlich. Und ich mit der Option für unendlich bis 51, also 2.1 Reifen. Und da habe ich heute noch ein eigentlich den ersten seriösen Test durchgeführt. Und da möchte ich eigentlich mal etwas drüber erzählen. Ich habe mir immer gedacht, ich würde mit den 42er auf dieser Strecke, wie alle erzählt haben, Paul Voss, natürlich habe ich auch das Video vom letzten Jahr gesehen, was er da auf YouTube veröffentlicht hat und ich habe noch andere Dinge gesehen, habe ich mir gedacht, fährst du mit den, wie heißen die denn, GS1 Air mit den schnellen Gravel-Reifen von Schwalbe, 42er, niedrigen Luftdruck, 1,8 Bar, irgendwas um den Dreh, das wird schon sein. Die passen natürlich in meinen super Panzer, passen die natürlich hervorragend rein. Bin damit jetzt auch im Winter ein bisschen trainieren gefahren, bin jetzt heute zum ersten Mal, zum zweiten Mal schnell im Gelände, einfache Waldwege und kleine Wurzeln, kleine Schotterpassagen unterwegs gewesen mit ein bisschen Tempo und Druck am Pedal. Und ich muss ehrlich sagen, selbst mit dem verhältnismäßig niedrigen Luftdruck, und was ja schon eine gewisse Durchschlagsanfälligkeit dann auch hat, wenn du mal wirklich irgendwo reinrauscht, ist mir das nicht sehr komfortabel. Und ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich ich den Leistungsverlust, wenn dir der Sattel in den Arsch knallt, weil du da einfach keine Dämpfung hast, dass ich glaube, dass der breitere Reifen immer die bessere Wahl ist mittlerweile beim Gravel. Die Diskussion hatten wir in Down schon mal, wo alle gesagt haben, ja, das ist ja kein Gravel-Rennen, das ist ja hier schwerstes Gelände, da muss man breite Reifen haben. Und dann hat so irgendwie dieser Trend auch eingesetzt über Huffer, Gravel und solche Geschichten, wo auch in der, ich sag mal, professionellen Gravel-Szene die Leute angefangen haben, auf breite Reifen zu setzen, immer mehr. Und ich bin mit der heutigen Erkenntnis kurz davor zu sagen, ich fahre die 2,1er Thunderbird, auch beim Gralf, bei der Jagd auf den Gralf, um da wirklich die Pannensicherheit zu haben und die und einfach im Gelände alles wegbügeln zu können. Das nervt mich einfach kolossal, das Graveln. Und natürlich kann man sich, und jetzt kommt das für die Shownotes, auf rollingresistance.com mal die Rollwiderstände von Reifen anschauen. Und dann stellt man fest, dass der Thunderbird in 2.1 den gleichen Rollwiderstand hat wie der beste Schwalbe Gravel-Reifen, der GS1 R bla 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 in 42, den ich geplant hatte zu fahren, nur 100 Gramm schwerer ist. Jetzt haben wir da keine hohen Berge am Gravel, am Gralf. Also fahre ich, glaube ich, den schwereren Reifen.
Es sind auf 140 Kilometer immerhin 1500 Höhenmeter zu absolvieren. Also so ein paar Berge müssten da schon drin sein. Sorry, Marc, dass ich dir da eine Parade fahre. Tim, aber genau das, was du erzählst, ist auch meine Empfindung. Ich habe es im Andalusia-Podcast, glaube ich, schon mal kurz angerissen, will es jetzt hier auch nicht in epischer Breite wiederholen, aber ich bin vor kurzem mit dem Gravelbike losgefahren auf der Straße, habe einen Rennradfahrer getroffen, wir sind zusammen nebeneinander hergefahren, wir haben ein bisschen gequatscht und irgendwann hat er sich verabschiedet und dann bin ich eigentlich, habe ich genau das gemacht, was ich wollte. Die Komoot-Tour, die ich drauf hatte, auf irgendwelchen Schotterwegen und Forstpisten weiterführen. Das war einfach nur ätzend im Rücken. Also du kriegst die Leistung nicht mehr aufs Rad. Es springt nur noch. Es ist wie Mountainbiken vor 25 Jahren.
Genau.
Und ich fahre auch einen 40er Reifen. Maxxis Rezeptor oder sowas. Das ist hier so das Pendant zum Espen. Nur in Schmalheit. Und ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr da 140 Kilometer abreist im Gravel, ich bin gespannt auf den Podcast, den wir dann danach führen werden, wie eure Erfahrungen sind. So, Marc, jetzt bist du dran, danke.
Ja, das. Ich war sehr an Tims Ausführungen tatsächlich interessiert, weil zum einen so einen schmalen Reifen mit so wenig Druck zu fahren, würde ich tatsächlich nicht riskieren, weil mir die Pannenanfälligkeit viel zu hoch ist. Wohl wissend, dass je mehr Druck du drauf packst, desto bockiger wird das Rad, ne? Also. Ich habe da für mich auch noch nicht das Rezept gefunden. Ich weiß tatsächlich noch nicht, mit welchem Setup ich da am Ende des Tages an den Start gehen werde.
Ich glaube, es ist auch immer so die Frage, wo kommt man gerade her? Kommst du gerade aus einem Trainingsblock oder aus einer Rennphase mit 120 mm Fully 2/4er WT-Reifen und wechselst dann aufs Gravel und fährst dann quasi Schotterwege, die du auch sonst mit dem Mountainbike fährst? Ja, dann brüttelst dir komplett die Blompen aus dem Gebiss. Aber wenn du dich vielleicht eine längere Zeit daran gewöhnst, vielleicht nimmt es auch seinen Schrecken. Kann ich nicht beurteilen, weil ich halt doch dann eher der Mountainbiker bin. Im Übrigen sind auf den Strecken auch Mountainbikes erlaubt. Nur für euch mal, falls ihr es überlesen haben solltet.
Aber den Test haben wir ja vor 2 Jahren mal gemacht, Marc. Du erinnerst dich?
Ja, richtig.
Als wir vom Rennen Aachen die Strecke abgefahren sind und da haben wir bewiesen, dass auf einer Gravel-Strecke ein Gravelrad schneller ist. Das war in der Tat so. Ich wollte mal sagen, also heute habe ich entschieden, dass ich diesen breiten Reifen fahre. Morgen entscheide ich vielleicht etwas anderes. Ich überlege schon länger dieses Thema. Und die Frage ist natürlich, ich fühle mich im Moment, obwohl im Moment habe ich vielleicht wieder ein kleines Tief, weil ich vielleicht ein bisschen oft essen war in den letzten 2 Wochen mit Arbeitskollegen und mit der Familie. Aber ich fühle mich sehr fit. Und wenn man sich sehr fit fühlt, denkt man immer, okay, jetzt kann ich anfangen, das Material zu optimieren. Weil ich habe immer den Ansatz, wo ich denke, ja, solange ich noch 10 Kilo abnehmen kann, brauche ich am Rad kein Kilo sparen. Und deswegen kommt dann immer diese Überlegung, mache ich jetzt lieber doch die Reifen, die Gewicht sparen drauf? Mache ich doch lieber die Trinkflaschenhalter ab? Oder fahre ich mit dem oder jenem Tachohalter und solche Geschichten? Und beides ist möglich. Es ist möglich, dass ich an dem Tag sage, ich will alles wegballern, ich fahre im Panzer-Setup. Oder ich mache mein sehr geländegängiges Rad so speed-tauglich wie möglich, weil es ist halt auch durch die breite Reifenfreiheit und den Aufbau für halt Adventure-Touren, für die es ja auch tatsächlich hervorragend geeignet ist. Ich habe sogar eine versenkbare Sattelstütze drin, die werde ich nicht ausbauen. Die gibt mir noch einen extra Vorteil in den Downhills wahrscheinlich.
In den super technischen
Downhills. Welche Downhills?
Ja, aber vertue dich nicht, Thomas. Bist du schon mal auf der Straße mit einem, also mit einer versenkbaren Sattelstütze, mit einem Rennrad oder mit einem Gravelrad gefahren? Auch bergab, wirklich?
Der Einzige, der das wirklich gemacht hat, war der Gewinner vor 2 oder 3 Jahren bei Mailand Sanremo.
Matej Mohoric, ja.
Mohoric, genau. Nein, habe ich nicht.
Aber wirklich, der Vorteil eines tieferen Schwerpunktes, wenn du mit dem Sattel runter kannst in der Abfahrt, Das ist wirklich merkbar. Ich sage jetzt nicht, deswegen kann man irgendwie was reißen am Wörthersee bei der Gralf-Geschichte. Aber es ist eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Genau.
Wenn man jetzt natürlich sagt, ich brauche eine Aero-Sattelstütze, um irgendwie mich gut zu fühlen, dann sieht das natürlich wieder anders.
Also die Reifenwahl ist eh eine unendliche Geschichte. Und wie du sagst, du wirst dich bis der Tag X kommt noch 3-mal umentscheiden wahrscheinlich. Und möglicherweise nimmst du dann auch 2 Laufradsätze mit.
Ja, selbstverständlich. Und Kompressor. Weil die Frage geht ja noch weiter. Ich habe natürlich meinen mega guten 9-12-Laufradsatz, der richtig leicht ist. 1200 schlag mich tot Gramm. Das heißt, das ist ja völlig egal, was ich da drauf tue und Reifen. Der ist ja immer noch leicht.
Ja.
Die Frage ist aber, ob ich nicht meinen Forza Aero-Laufradsatz auch nehmen sollte, dann mit den schmaleren Reifen, um dann noch den zusätzlichen Effekt rausholen. Die sind natürlich aber auch wieder ein bisschen schwerer. Die wären dann gewichtsmäßig schmalere Reifen, Aero-Laufradsatz wäre gewichtsmäßig genauso wie breitere Reifen, leichter Laufradsatz.
So, jetzt habe ich jetzt noch.
Jetzt die ideale Kombination. Helft mir.
Sage ich dir, der Geheimtipp. Habe ich mir abgeguckt bei den Profis, ganz aktuell. Am Hinterrad spielt Aerodynamik aufgrund der Verwirbelung des Hinterbaus und der kreisenden Beine eh nur eine untergeordnete Rolle. Da brauchst du kein Aerorad reinmachen. Da packst du dein 2.1er Thunderbird drauf, um ein bisschen Komfort zu generieren. Und vorne packst du den schmalen 30er schwach profilierten Reifen drauf mit der Aerofelge. Dann hast du das Beste aus beiden Welten.
So. Dann hast du den schönsten Salto.
So, Tim, gute Fahrt.
Oder so rutschst du am besten mit dem Vorderrad aus der Kurve.
Ganz aktuell.
Das heißt, du packst Gewicht aufs Vorderrad, weil du hinten ja einen höheren Reifendurchmesser hast. Du packst Gewicht aufs Vorderrad, nimmst Seitenprofil runter. Ein Traum.
Ganz aktuell im Pro-Tour-Team, ich weiß jetzt nicht welches, ich will nichts Falsches sagen, werden vorne höhere Felgen gefahren als hinten. Minimal nur.
Ja, das habe ich aber jetzt auch nur dieses Jahr das erste Mal gesehen. Das entspricht ja auch überhaupt gar keiner Logik.
Also ganz aktuell, deswegen.
Genau. Andersrum, also das fahre ich auch. Um Rennrad fahre ich auch hinten 50, vorne 35. Mhm. Und das ist ja auch das, was man eigentlich die letzten 20 Jahre so gefahren hat. Jetzt muss man mal überlegen, vielleicht ist jetzt andersrum auf einmal besser, aber da habe ich mich noch nicht eingelesen. Ja. Müssen wir gucken, was die Influencer dazu sagen und da müssen wir einfach hinterher.
Genau. Ganz nebenbei, ihr fahrt beides Räder der Marke Ridley. Wisst ihr, wo der Marke Ridley herkommt? Ist euch das bekannt?
Nee, erzähl.
Auch nur Gerüchtelage, ganz gefährliches Halbwissen, aber habe ich vernommen, der Inhaber der Marke Ridley ist großer Fan von dem Regisseur Ridley Scott, der für Filme verantwortlich ist wie Gladiator 2, Prometheus, Black Hawk Down und so weiter. Kennen wir alle die Filme. Der findet den so geil, dass er seine Marke Ridley genannt hat.
So, haben wir wieder was gelernt.
Unglaublich.
Unfassbar, ne? Unfassbar. Nicole!
Ja, ich fahre auch Fahrrad.
Ja.
Ich habe auch ein Gravelrad.
Ja.
Ich fahre ein Orbea Terra.
Das ist das, was Paul Voss bis Ende letzter Saison gefahren ist. Und er ist ja jetzt bekanntlichermaßen auf gewechselt. Ja, was hast du dazu zu sagen? Welche Reifenbreite, welchen Reifendruck und welches Profil?
Ja, da fragt ihr mich was. Da habe ich doch eigentlich mal einen Chefschrauber. Also ich weiß, dass ich die Maxxis Reaver fahre. und alles andere, ne, ich kriege mein Rad bestens vorbereitet, gewartet, an die Startlinie gestellt. Im Ziel wird es mir abgenommen und gewartet. Da fühle ich mich doch gut aufgehoben. Von da gebe ich mal ab.
Danke für die Blumen.
So jemanden brauche ich auch. Tubeless oder TPU?
Ja, tubeless. Auf jeden Fall tubeless.
Tubeless.
Also, ja.
Tatsächlich, okay.
Ja, und ich fahre tatsächlich Zweifachantrieb. 48, 31. Weil ich das für mich damals, als ich mir überlegt habe, eben ein Gravelbike zuzulegen und mich dann auch mit dem Verkäufer unseres Radladens unterhalten habe und mich auch beraten lassen habe, war für mich eigentlich klar, dass meine Beine dann doch eher für einen Zweifachantrieb geeignet sind, um mir einfach da viele Optionen offen zu halten. Und bisher bin ich damit auch super zurechtgekommen.
Zweifach hat auch viele, viele Jahre problemlos funktioniert, ne? Also insofern, und die Aerodynamik spielt, glaube ich, da auch nur eine untergeordnete Rolle und du schaffst dir mit einem Zweifachantrieb einfach eine größere Bandbreite. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so einen halben Zweifach fährt der Tim ja auch.
Ja, eben. Das wollte ich gerade sagen. Also ich bin auf den Podcast beziehungsweise unsere Erfahrungen nach diesem Gravel-Rennen bin ich super duper gespannt. A, wegen dieser Reifendiskussion, die wir ja gerade schon mal angefangen haben, was sich da so zeigen wird. Und von den Antrieben her, das ist der zweite Punkt, ne? Da haben wir ja wirklich auch alles. Ne? Nicole Reiner, Zweifachantrieb. T-Racer, du sagst gerade schon, Tim mit seinem verkappten Zweifachantrieb. Erzähl, Tim.
Genau, ich bin nämlich mit der Classified-Narbe unterwegs, eigentlich von Anfang an meiner Gravel-Karriere. Und zwar mit der GXR-Version, heißt es GXR oder GRX?
GRX-Version.
Also vorne habe ich, was habe ich denn vorne? 40er Kettenblatt und hinten dann 11, 34 und es gibt ja dann die Untersetzung mit 0,7, die dann noch die Classified hergibt. Das heißt, vorne habe ich dann 28 bis 40 und hinten 11, 34. Ist ein bisschen größer, ein bisschen dicker, als die einfach mit Eagle-Aufbau wäre. Das heißt, mir fehlen die ganz kleinen Gänge, aber dafür bin ich auch im großer übersetzten Bereich ganz gut aufgestellt.
Ich bin jetzt nicht so der Zahlenfreak und mathematisch bin ich eh komplett eine Wurst. Jetzt, ich muss das nochmal versuchen nachzuvollziehen. Du hast ein 40er Kettenblatt vorne, habe ich richtig verstanden? Und hinten hast du eine 1134er Kassette.
Das hast du richtig verstanden.
Genau.
Ich hoffe, dass das stimmt.
So,
ich
und
habe lange nicht mehr nachgezählt.
Wenn du dann hast du in der Narbe diese Möglichkeit, eine Untersetzung einzuschalten. Und das heißt, es würde sich, wenn wir von einem Zweifachantrieb ausgehen, würde sich bei 0,7 das vordere Kettenblatt verkleinern.
Das ist genau richtig.
Und dann hättest du
28.
Ein virtuelles 28. Das heißt, deine leichteste, du hättest eine Untersetzung dann 28,34 als leichtesten Gang.
Genau.
Okay, alles klar.
Genau.
Ja.
Und das endet, wenn du das umrechnest, ich habe das jetzt aktuell, ich habe es leider nicht vorbereitet für diesen Podcast, das endet etwas kleiner als du deine, als wenn du jetzt eine 32, was du jetzt auch im Mountainbike fahren würdest, um das mal so als Vergleich zu haben, oder mit einer Eagle-Ausstattung auf dem Gravel, dann fährst du irgendwie eine, weiß ich nicht, eine 32 vorne oder eine 34 vorne und hast hinten dann bis 52. Das ist aber, jetzt kannst du natürlich 32 durch 54 rechnen.
Nee, kann ich nicht.
Ja, und wenn du jetzt dann noch die 28 durch die 34 rechnest, dann kriegst du auf jeden Fall raus, dass du etwas schwerer noch unterwegs bist, also etwas mehr Übersetzung noch hast, etwas schwerer treten musst im kleinsten Gang, als du es mit dem Eagle-Aufbau fahren müsstest.
Sind alle Gänge voll nutzbar über die Kassette dann in beiden Abstufen?
Einfach. Ja, ist ja einfach.
Ja,
also,
okay. Ja, ja.
Einfach. Also einfacher, also die ist, schaltet natürlich super, super präzise und ist auch echt. Also ist schon ein Unterschied, ob du 10 oder 11, 52, 54 oder 11, 34 hast. Ne? Von der Schaltperformance, du hast natürlich einen ganz kleinen Schwenkbereich nur vom Schaltwerk. Auf einfach natürlich, um das funktioniert schon einwandfrei. Das ist also wirklich, da habe ich noch, also das habe ich noch nicht einen Tag bereut, diese Classified-Entscheidung.
Der Wirkungsgrad bei Getrieben ist ja oftmals so ein bisschen in ausgewählten Gängen, also wenn ich zum Beispiel die Rohloff-Narbe, diese 14-Gang-Narbe, vielleicht kennt ihr die, da gab es immer diesen 7. Gang, das war dann so ein Overdrive und da hat das Ding am meisten Geräusche gemacht und irgendwie auch am meisten Verlustleistung. Ist das bei der Classified-Narbe auch oder ist das?
Angeblich gibt es so etwas dort nicht und ich habe es auch noch nicht festgestellt. Also sagen wir mal nein.
Ja.
Ja, okay. Also tatsächlich, das ist, die springt sofort an, die, da ist nichts, also die, ja, absolut griffig, da gibt es kein Spiel, da gibt es kein, auch im Schalten, du kannst unter Volllast schalten, du kannst mit Sprint schalten, die macht ohne irgendeinen Kraftübertragungsverlust, geht die in die andere Übersetzung. Das ist natürlich auch ein Traum für jeden Schaltlegastheniker wie mich, der einfach mal irgendwie um die 90-Grad-Kurve oder um die 130-Grad-Kurve in 15-prozentigen Anstieg fährt und dann fällt ihm ein, dass er das vordere Kettenblatt noch schalten muss. Das ist natürlich auch ein Traum, dass es funktioniert, ohne direkt das Fahrrad zu zerlegen oder die Kette von der Kurbel zu schmeißen.
Okay, Marc, du bist der Dritte im Bunde, du hast dann nochmal ein anderes System. Was fährst du?
So ein ganz uncharmantes 12-Fach-Antrieb von SRAM, ne, SRAM Rival Explorer ist drauf.
1044.
44, ja, genau.
Ja, genau. Ja, die fahre ich selber auch auf meinem Gravel Crosser. Ohne Berge ganz okay. Aber haben wir ja gehört.
Es sind ja nicht so viele. Eben.
Es kommen ja nicht viele.
Da gibt es keine Berge.
Ja, gibt es spezifische Vorbereitung für dieses Rennen? Habt ihr euch mit dem Profil, mit dem Untergrund ja noch nicht, haben wir gerade gesagt, also mit dem Streckenprofil vertraut gemacht? Habt ihr irgendwie Strecken euch zu Hause ausgesucht, wo ihr sagt, ah, das könnte so vom Profil her passen, da trainieren wir schon mal ein bisschen? Oder geht ihr einfach so vor, wie es jetzt bei Tim und bei Marc, ja, Basti euch vorgibt, dem ihr aber sicherlich ja euer Vorhaben mitgeteilt habt?
Der Basti kennt sämtliche Vorhaben, ja, tatsächlich.
Ja.
Das war ihm auch ganz wichtig, das im Vorfeld zu erfahren. Und er hat sich das auch alles angeguckt. So richtig spezifisch besprochen haben wir das noch nicht. Was also jetzt, wann, wo zu machen wäre.
Stimmt, wie ist das bei dir? Ich bin schon ein bisschen länger mit Basti unterwegs. Und tatsächlich hat er sich das originale Profil, bevor es jetzt vor kurzem geändert wurde, auch tatsächlich schon angeguckt und das Training darauf ausgerichtet. Genau diesen Anforderungen, das sind halt diese kurzen 10-Minuten-Dinger. Die sind da zweimal drin in der Strecke, das kann ich schon mal verraten. Mehr ist es nicht. Genau darauf halt auch das Training auszurichten. Dann bin mal gespannt, ob sich das irgendwie auszahlt. Wahrscheinlich, vielleicht.
Jawohl. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, Nicole, weil ich war ja auch zumindest einen Tag Ende des Jahres beim Tim, beim Kurvenmassaker-Teamtrainingslager, hätte ich beinahe gesagt, Teamtraining. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt, dass du dir da die Rippe angeknackst hast.
Da braucht man auch nicht groß drüber reden. Das war nämlich pure Dummheit. Und wie sagte Tim danach so schön, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich dachte, du kannst fahren.
Ja,
die Trails zu fahren war auch gar nicht das Thema. Es ist nämlich danach passiert, als es eigentlich nichts Spektakuläres mehr gab.
Ja, da ist bestimmt der niederländische Greif irgendwie aus dem Unterholz gesprungen.
Ja, genau. So war's. Der war's. Ja.
Das ist der mit den Holzschuhen. Kennt ihr den nicht?
Und das ist Frau Antje.
Der hat die nach mir geschmissen.
Der Greif mit den Klumpen.
Genau.
So war das. Ja, war genau. Aber gar nicht so schlimm, weil ich war dann einfach am Tag danach nicht mehr bei der nächsten Ausfahrt dabei, sondern war mit der Dini im Zoo. Das war auch schön.
Ja. Ist das schon am ersten Tag passiert?
Nein, am zweiten. Als ihr anderen weg wart, glaube ich, sind wir nochmal gefahren.
Ah, du erzählst es aber auch falsch. Das ist nicht auf dem Teil, wo nichts mehr war, passiert. Das ist in dem Bikepark passiert. Nur natürlich nicht auf dem Trail, sondern auf dem Chicken Way. Das sollten wir auch
genau.
Aber wir waren ja tatsächlich auf der Downhill-Strecke. Illegalerweise auf der Downhill-Strecke unterwegs, die von einem lokalen Mountainbike-Verein hier betrieben wird, zu Trainingszwecken.
Ja.
Und,
das war auch toll.
Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du auf einmal weg warst. Und diesen Abhang heruntergerollt warst, offensichtlich.
Ja, so war das. Ich bin ich bin auf meinen Lenker aufgekommen.
Ah, okay.
Irgendwie. Das war das Problem.
Gut, also Training läuft, Materialwahl ist, steht mehr oder weniger fest bei euch. Anreise, wie macht ihr das? Macht ihr kurz vorher oder verbindet ihr das mit einem kleinen Wochenurlaub oder so? Wie ist die Planung bei euch? Fahrt ihr zusammen hin, gegebenenfalls sogar mit einem Auto? Flugzeug oder mit dem Zug?
Ah, da habe ich ja eine Verkündung zu machen zu diesem Thema, die den Fans vor allem der audiovisuellen Aufbereitung der Coffee and Shamings Abenteuer eine große Freude bereiten wird. Also Punkt 1, wir haben ein 4-Personen-Apartment angemietet von, ich glaube, Freitagmorgen wollen wir anreisen und Montag wieder abreisen.
Genau.
Das sind die Küppersons und eigentlich war mal gedacht, die Dini und ich, aber die Dini kriegt das urlaubsmäßig nicht getellert. Und dann habe ich einen würdigen Ersatz auftun können, mit ganz viel guten Zureden. Und zwar wird der gute Justin uns begleiten.
Schildi
Sun. Vor allem mich begleiten.
Ja.
Genau, vor allem mich begleiten in meiner einsamen Anreise vom Niederrhein, damit ich nicht in 10 Stunden Fahrt einschlafe am Steuer. Und der wird ein bisschen uns unter die Arme oder unter die Speichen greifen, in die Speichen greifen.
In die Speichen greifen, genau.
Ein bisschen für die Berichterstattung und die gute Laune sorgen wollen.
Da müssen wir an dieser Stelle einmal kurz Werbung markieren, lieber Zuhörer. Schildi Sun, Justin Schild Media, das ist derjenige, der die Transalp 22 und 23 medial für uns gefilmt, aufbereitet hat und 2 super Filme auf YouTube veröffentlicht hat. Der zweite ist sein Meisterstück, also auch aller Empfehlung wert an dieser Stelle. Und ja, das ist natürlich super, Schildi Sun. Schade, dass du nicht hier bist. Schöne Grüße. Da bin ich gespannt, was hinterher bei rauskommt. Klasse. So, und ihr beide?
Es wird ein Abenteuer.
Kein Wohnmobil in diesem Fall, habe ich dann entsprechend vernommen.
Nein, 967 Kilometer sind dann doch eine Distanz, die mit dem Wohnmobil ein bisschen länger dauern würden. Und so viel Urlaub haben wir dann auch nicht. Und deswegen haben auch wir beschlossen, wir fahren mit dem Auto und sind dann in einer Ferienwohnung, das kam dann auch noch dazu.
Ist das bot sich ja auch schön an, genau. So dieses kurze Wochenende dann, also ein verlängertes Wochenende quasi dann zu viert dann in der Ferienwohnung.
Ja sehr cool. Schön, sehr schön.
Vorbereitung auf Schladming. Auf Salzkammergut.
Jetzt ist mir gerade die Kinnlade runtergefallen.
Oh,
ja, okay.
Das ist doch für die nächste Folge. Jetzt teaserst du die nächste Folge an.
Ja.
Das stellen wir noch zurück. Ich habe noch eine Frage, habe ich noch. Mit welcher Motivation geht ihr an den Start? Wollt ihr heldenmäßig da der Elite im Windschatten Paroli bieten oder macht ihr das als Hobby und ganz aus Spaß nur? Wir fangen bei Tim an. Tim hat immer ganz klare, strukturierte Vorhaben und der weiß ganz genau, was er will. Deswegen, du als Erster.
Ich habe noch nie was gemacht, ohne Spaß daran zu haben. Das heißt, das steht natürlich im Vordergrund.
Ja.
Zu lachen, ein schönes Wochenende zu haben und auch Spaß auf dem Rad zu haben und sich das Ganze mal anzugucken und zu genießen. Aber selbstverständlich, wer mein gerade refreshedes Profil auf unserer Homepage gelesen hat, ich weiß noch gar nicht, ob es schon online ist, der wird lesen, dass da steht, der Tim macht nichts, was ihm nicht als zu schwer erscheint, wenn er damit anfängt. Das heißt, Ziel ist es natürlich, die Qualifikation für die Gravel-WM zu schaffen. Wenn man den Leuten auf YouTube und von der Erzählung glaubt, ist es ja das Einfachste der Welt. Wir wissen, dass unser Reini es nicht geschafft hat. Wir wissen, dass ich es nicht geschafft habe, als ich es ernsthaft versucht habe vor 2 Jahren zum ersten Mal. Das heißt, so ganz leicht scheint es für uns jeder Männer nicht zu sein. Und das war auch die Motivation jetzt übers Wintertraining, die mich immer, man muss ja irgendwie so eine Vision vor Augen haben, wo man sich hintrainiert. Ich habe mich schon in Nizza gesehen bei der WM und das muss das Ziel sein. Das heißt nicht, dass es realistisch ist oder dass ich es schaffen werde, aber das ist natürlich das Ziel.
Das, was du gerade gesagt hast unter Motivation, was unter deinem Profil steht, das steht konträr zu dem, was ich bei von dir irgendwo verfasst gelesen habe. Da steht nämlich drin, deine Motivation liegt darin, ich kriege es nicht mehr wörtlich auf die Kette, aber so sinngemäß, das ist nicht zu schaffen, das kann niemand schaffen. Und du versuchst es dann zumindest.
Ja, genau.
Ne? So in der Art.
Das ist doch genau das, was ich gerade versucht habe, wiederzugeben in anderen Worten.
Und andersrum.
Das, was niemand schaffen kann, von dem ich denke, dass es niemand schaffen kann, versuche ich zu schaffen.
Okay, gut. Und Nicole und Marc, die Dame zuerst.
Okay. Ja, ich bin bekanntlich ja auch die, die immer lacht. Das ist so das oberste Ziel, egal was kommt. Einfach mal machen und Spaß haben. Aber wer mich besser kennt, ich gucke mal so zur Seite, weil da geht schon so die Augenbraue hoch, so, hm? Ja, natürlich immer auch so ein bisschen mit, ja, mit Erfolgsanspruch und mein Erfolg, mein Erfolgsanspruch ist für den Wörthersee dann doch die 85 Kilometer zu schaffen mit den 965 Höhenmetern.
Also ich finde das schon ein Wort. Also 85 Kilometer Gravel, da, auch wenn die Strecke leicht sein soll, ich bin wirklich gespannt. Also wirklich, wirklich,
ich
wirklich.
Auch.
Und ich drücke natürlich alle Daumen. So, Marc.
Ja, was soll ich sagen? Wenn die Möglichkeit besteht, sich für irgendwas zu qualifizieren, man versucht es natürlich. Ich versuche mir aber ganz bewusst in der Vorbereitung wirklich diesen Druck nicht zu machen, weil ich diesen Druck irgendwo gerade nicht schultern könnte. Hab genug anderes um die Ohren, deswegen steht für mich tatsächlich im Vordergrund 4 Tage da runterfahren, ganz viel Spaß haben und ich glaube, wenn ich mit Pink und Blau dann da stehe, dann ist das, was ich gerade gesagt habe, sowieso alles für den Eimer und dann gibt es nur noch 1 Kette rechts und durch. Also, will sagen, ich werde da nicht auf Ankommen fahren, aber ob am Ende des Tages die Quali dabei rumkommt, das weiß ich nicht. Ich würde es versuchen, ich habe es ja bin ja nun auch in Aachen da letztes Jahr gefahren und das ist schon ein Brett, so ein Gravelrennen. Die Geschwindigkeit, die macht Spaß, die nimmt einen auch irgendwann mit, aber ja, diese 140 Kilometer, ich habe da Respekt vor. Mal sehen, wie es wird.
Auf dem Weg zur WM würde es ja unter Umständen noch die Möglichkeit geben, bei der DM, die ja, will nichts Falsches sagen, am Nürburgring stattfinden soll, da nochmal einen Anlauf zu nehmen.
Ja.
Ja, Aachen steht ja auch noch. Ich meine, das ist ja bei uns direkt vor der Haustüre. Ne? Die haben die Strecke auch verändert. Das ist halt auch noch ein Gravelrennen, wo ich tatsächlich überlege, mal an den Start zu rollen. Ich weiß allerdings, doch, da müsste man sich auch qualifizieren können. Ich habe es nicht nachgelesen bis jetzt.
Ja, kann man. Kann man. Ja, aber für die Qualifikationsthematik, da, also ich habe mir gesetzt, wenn das jetzt nicht klappt, dann war es das. Weil dann kommt volle Konzentration auf, Achtung, Teaser, Salzkammergut-Trophy. Aber was ich natürlich durchaus anbieten würde und was uns als Mountainbiker vielleicht auch mehr in die Karten spielt, Hufer Gravel. In Hufer ließe das Rennen. Das wäre noch ein Ding. Und wenn du aus der Salzkammergut-Trophy kommst, mit deinem leichtesten Gewicht, mit deiner besten Leistungsfähigkeit und dann das technisch schwerste Gravel-Rennen fährst, dann hast du vielleicht nochmal eine Chance. Und wenn dann die Form gut ist, habe ich mir überlegt, nach der Salzkammergut-Trophy, dann werde ich im späten Sommer, ist das, in Belgien nochmal einen zweiten Versuch versuchen. Aber kommt drauf an, wo die WM ist auch, ob das auch Sinn macht, da hinzufahren.
Ja.
In Holland.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich ist sie in Huferließe.
Ja, genau.
Ja, mach das mal. Fahrt mal nach Huferließe, da habe ich gute Erinnerungen dran. Vor 2 Jahren beim BEMC auf der Weltcup-Strecke, auf der ehemaligen. Da habe ich mir schon fast alle Knochen mit dem Mountainbike gebrochen. Da werdet ihr mit dem Gravel wahrscheinlich nicht rübergeführt werden, aber die belgischen Gravel-Strecken, die sind schon, denke ich, mindestens genauso anspruchsvoll wie die Mountainbike-Strecken.
Wir dachten eigentlich, dass du dann mitkommst.
Komm, das war ein Jahr.
Ja, man lass uns weitermachen, ist geklärt.
Okay.
Diskutieren wir heute noch das Thema Trinkrucksack oder Trinkflasche?
Eine schöne Anregung. Die Profis, die fahren Trinkrucksack. Jedenfalls die gewinnen wollen, ne? Oder? Hat der letztjährige Gewinner mit Trinkrucksack gewonnen? Ich glaube ja.
Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber, dass bei diesem Rundenrennen jeder Profi irgendwie jemanden am Rand stehen hat, der dem irgendeine Flasche anreicht und dass das wahrscheinlich die beste Lösung wäre, mit einer Flasche irgendwie loszufahren, mit einer kleinen 500 Milliliter Flasche loszufahren, sich 4-mal am Rennen eine angeben zu lassen. Aber das ist natürlich für uns Amateure schwer darstellbar.
Das ist Trinkrucksack,
ja. Trinkrucksack, ja. 2,5 Liter Blase für 140 Kilometer. Jetzt sagen wir müssen irgendwie einen 32er bis 34er Schnitt fahren, um so eine Quali herstellen zu können, was ich mal so recherchiert habe. Dann ist man 4,5 Stunden unterwegs. 4,5 Stunden, 2,5 Liter, das reicht nicht. Dann hast du Trinkrucksack leer. Was machen wir jetzt?
Entschuldige. Also 4,5 Stunden traue ich keinem von euch zu.
Ja, richtig, aber Trinkrucksack ist leer.
Ja, weil letztes Jahr war die Strecke auch 140 Kilometer und die Profis sind 4 Stunden, 2 Minuten gefahren. So nah sind wir nicht dran an der Spitze.
Thomas. Nee, vertu dich nicht.
Echt?
Das ist ein Gravel-Rennen. Wenn du dir den letzten anguckst, der kommt 40 Minuten nach dem ersten ins Ziel. Das ist ein bisschen mehr wie Straßenrennen zu betrachten. Aber ich habe auch nur 4,5 Stunden gerade überschlagen über den Daumen. Ich habe keine Zielzeit im Dings. Ich weiß nur, 32er Schnitt wird nötig sein.
Ich lege mich fest, von euch fährt keiner 4,5 Stunden. Und wenn doch.
Aber das wäre ja gut.
Nein, ihr fahrt länger.
Gilt das auch für mich?
Ach so, länger.
Ihr fahrt länger.
Gilt das auch für Nicole?
Genau, gilt das auch für mich?
die 85, die traue ich dir durchaus zu. Ein 20er Schnitt. Nein, also du sagst 32 bis 34er Schnitt. Wenn ich überlege, ich fahre hier meine Rennradrunden und Rennrad ist wirklich schnell auf der Straße. Da mal einen 30er Schnitt zu fahren, 31er ab und zu, 32er sehr, 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 sehr selten. Und dann auf Gravel, boah, Tim, ich spreche es dir ab und mag auch. So.
Das motiviert mich nicht.
Und wenn ihr es doch schafft, dann lade ich euch hier zu mir ein und es gibt einen Gravel-Grillabend.
Ja, aber Straßenrennen mit der gleichen Distanz fährst du ja auch mit 36 bis 40er Schnitt. Also ich zumindest, wenn ich meine Zeiten mir angucke. Ist aber was anderes.
Ja, das mag sein.
Aber was ist mit dem Trinkrucksack? Das ist die entscheidende Frage, weil das wird nachher entscheidend sein.
Der darf nicht leer werden.
Also einfach nichts trinken.
Nein, du musst schneller fahren.
Und anhalten an den Verpflegungsstationen.
Den Trinkrucksack für die erste Runde beim Durchqueren des Ziels nach der ersten Runde, den wegschmeißen, weil leer, und dann 2 Trinkflaschen aufnehmen.
Wo gibt's die Trinkflaschen?
Die müsst ihr drapieren.
Aber anhalten, nein. Dann verlierst du die Gruppe, dann bist du weg.
Tja.
Dann ist vorbei mit 32er Schnitt.
Ja, Justin kriegt die Flaschen in die Hand.
Dann musst du...
Ja, dann müssen wir mal gut mit Justin reden, ob er da Bock drauf hat.
Dann bleibt ja nur über 2 750er Trinkflaschen in Rahmen und noch 2,5 Liter Rucksack. Und dann hast du natürlich ordentlich Gewicht dabei in der ersten Runde.
Ja, das ist das Problem. Also wenn du nicht anhalten willst, in unserem Fall wirst du Trinkrucksack plus 2 Flaschen mitnehmen müssen und dann hast du dieses Gewichtsding.
Das ist schon ein Wort.
Ja, 3 Kilo mitschleppen ist natürlich völlig sinnlos. Als wenn das irgendwas ausmachen würde. 1 Kilo ist auf 1000 Höhenmeter bei gleicher Tretleistung 1 Minute.
Die wirst du ja in der
zweiten Runde sagen, nicht mehr
hinlegen. In der zweiten Runde wird die Tretleistung in den Keller gehen.
Marc, sag doch mal was.
Ich bin 2,5 Kilo leichter als letztes Jahr. Ich kann 4 Flaschen mitnehmen. Und bin genauso schnell wie letztes Jahr.
10 Kilo leichter als letztes Jahr.
Dann nimmst du die Flaschen für die anderen beiden auch.
Genau,
mit.
Genau.
Genau, dann nimmst du unsere Flaschen.
Du kriegst einen großen Rucksack.
So, jetzt aber nochmal bitte ganz, ganz seriös irgendwo. Ich tendiere wirklich dazu, Tim, mit zwei Flaschen loszudüsen und dann irgendwann unterwegs auf der Strecke zu wechseln.
Ja, oder Trinkrucksack und ohne Flaschen los und sich eine 750er angeben lassen nach der ersten. Ich trink nie so viel. Also ich sag mal, 750 reichen bei mir schon für anderthalb Stunden. Vielleicht mehr.
Das ist halt auch die große Frage, ne? Verpflegst du dich über die Flüssigkeit oder nimmst du Gel?
Das ist ja noch die nächste Frage. Immer wenn ich versucht habe, mich über die Flüssigkeit zu verpflegen, ist das in die Hose gegangen. Aber muss
also nimmst du Gel, okay.
Ja, da musst du aber 10 Gels mitnehmen. Wo steckst du die denn hin? Oberrohrtasche. Oberrohrtasche oder Rucksack? Oder hier Arschrakete. Arschrakete. Arschrakete mit Verpflegung.
Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Vorne zwischen die Bremsgriffe eine Quertasche, so eine Rolle. Aus aerodynamischen Gründen voll machen.
Sehr gut.
Ja.
Das ist ganz gut, weil die passt perfekt um den Aerolenker.
Genau.
Die passt perfekt um den Aerolenker, da gehen die Straps genau drum. Da hat er sich richtig gelohnt.
Ja, aber ist eine berechtigte Frage, Tim. Wird interessant sein, wie ihr euch entscheidet. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken drum gemacht, weil wenn ich so meine Rennradmarathons gefahren bin, die so lang waren, dass zwei Trinkflaschen nicht gereicht haben, dann habe ich halt angehalten und aufgefüllt irgendwo. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig, denn auf dem Rennrad, die Velominati verbieten einen Trinkrucksack.
Ne? Ja, aber auf dem Gravelrad schreiben sie schon fast vor.
Ist gern gesehen, ja.
Die Gravelminati.
Die Gravelminati, genau. ich bin gespannt, wie ihr euch entscheidet. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann haben wir unser Zeitlimit, was du gestellt hast, in diesem Moment gerissen. Das heißt, wenn ihr noch Themen habt, dann raus damit. Ansonsten würde ich jetzt so langsam diesen Podcast beschließen.
Wir haben noch gar nicht gesagt, dass es auch eine große Expo gibt bei dem Wörthersee Gravel Race. Das ist ja eine Wochenendveranstaltung.
Dann nimm die Kreditkarte mit.
Tanzen wir da? Haben wir eine Bühne? Haben wir einen Stand? Herr Vorsitzender.
Wir nehmen die Beach Flag mit.
Auf jeden Fall Beach Flag. Ihr findet uns bei der Beach Flag. Liebe Zuhörer, bei der Beach Flag, Coffee and Challenge Beach Flag, da gibt es einen da gibt es eine Tanzpräsentation an allen drei Expo-Tagen.
Tim lässt sich was einfallen.
Bei Anfrage, das noch. Bitte nennt uns das Codewort Coffee Chains Tanz und ihr bekommt eine Tanzperformance von uns.
Tim, wenn da jemand drauf eingeht, finde ich traumhaft. Wenn du jetzt gesagt
das würde ja heißen, dass wir Hörer haben. Ich bin gespannt.
Die haben wir definitiv. Wir haben ganz viele treue Hörer. Da will ich mir ganz, das weiß ich.
Das stimmt. Und die wollen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter quälen. Und wir bedanken uns bei unseren Hörern, dass sie bis hier durchgehalten haben. Wir driften so langsam ab in eine Richtung, die ich dann irgendwann nicht mehr einfangen kann, befürchte ich. Deswegen bedanke ich mich bei euch dreien, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt und uns eure Visionen und eure Motivation zum Wörthersee-Gravel mitgeteilt habt. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Antworten habt auf die Fragen, die wir gestellt haben, sollen wir tanzen? Können wir überhaupt tanzen? Was ist Tanzen überhaupt? Und wie soll die Verpflegungsstrategie beim 140 Kilometer Rundenrennen am Wörthersee-Gravel in zwei Runden stattfinden? Dann schreibt uns in die Kommentare, liked uns und wenn ihr Fragen an uns habt, auch immer raus damit. An dieser Stelle auf Wiedersehen und auch am Wörthersee wird der Berg immer zu Ende gefahren. Danke euch drei.
Ciao, ciao.
Tschüss.